Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Mit Jonas Kiora. Herzlich willkommen. Brauchen wir Beamte noch? Wenn man die Reformdebatten in Deutschland verfolgt, kann man den Eindruck bekommen, eigentlich sind sie einfach zu teuer. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will jedenfalls die Anzahl der Beamten verringern und auf das Allernötigste begrenzen. Und die SPD-Sozialministerin Bärbel Baas will, dass nach der anstehenden Rentenreform die Beamten ins gesetzliche Rentensystem einzahlen. Sind die Tage des Beamtentums, wie wir es kennen, also gezählt? Darüber spreche ich mit Professor Jan Zico vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer, also mit einem Beamten. Hallo, Herr Zico.
Hallo.
4 von 5 Deutschen halten Beamte laut einer Studie des Allensbach-Instituts für privilegiert. Herr Zico, mussten Sie sich diesen Vorwurf auch schon gefallen lassen?
Ich jetzt persönlich nicht, aber der Vorwurf, dass Beamte privilegiert sind, der kommt natürlich häufig, den hört man sehr häufig. Ich persönlich, mir ist es noch nicht vorgeworfen worden, also offenbar habe ich nur noch mit Menschen zu tun, die mir den Beamtenstatus gönnen.
Wenn ich einen neuen Ausweis brauche, ne, dann geht bei mir ja gleich das Kopfkino los. Komplizierte Formulare und dann eben vielleicht unmotivierte Beamter da auf dem Amt in der Behörde und dann muss ich Wochen und Monate lang auf diese Bearbeitung warten. Sie sind mit dem Image noch nicht konfrontiert worden, aber woher kommt das, unabhängig davon, ob ich Beamten damit vielleicht Unrecht tue oder nicht?
Ich würde sagen, das hat nichts mit dem Beamtenstatus zu tun. Das hat wie immer was mit den Menschen zu tun und es hat was mit der Kultur der Organisation, also in diesem Falle der Behörde zu tun. Wenn eine Behörde dienstleistungsorientiert ist, das heißt wirklich die Bürgerinnen und Bürger als Kunden wahrnimmt und auch die Aufgaben gegenüber diesen Kunden möglichst schnell und möglichst gut erfüllen können, dann ist das völlig egal, wer da sitzt, ob der Beamte ist oder nicht. Also ich habe jetzt schon in verschiedenen Bundesländern gewohnt und ich muss sagen, in manchen Bundesländern habe ich auch gedacht, okay, ich bin anscheinend hier Feind auf der Behörde, in anderen Bundesländern nicht, muss ich ehrlich sagen. Da ist das völlig unproblematisch gewesen und auch immer wirklich zügig und flott. Das hängt sehr, sehr davon ab, wie man sich selber versteht. Völlig egal, ob man Beamter ist oder nicht.
Ob der Job sicher ist und die Pension dann am Ende auch, wie es beim Beamtenstatus ja ist, und aber die Arbeitsmoral dann möglicherweise fehlt, das ist also gar nicht so wichtig. Ist das ein Mythos?
Nee, das ist kein Mythos. Also ich glaube, man muss auch sehr deutlich unterscheiden. Es gibt ja sehr viele verschiedene Beamtenfunktionen und es gibt einfach auch Beamtenebenen. Ich will jetzt hier gar keine besonderen herausgeben. Da ist der Stress schon sehr, sehr hoch. Das muss man einfach sagen. Wenn ich jetzt also an die Spitzen der Ministerialverwaltung denke, Sie müssen eben auch immer denken, das Arbeitszeitrecht der Beamten ist auch sehr flexibel, was die Einsetzbarkeit und Ähnliches betrifft. Also das würde ich jetzt grundsätzlich nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass das Bewusstsein, ich habe einen sicheren Job und ich habe eine vergleichsweise höhere Pension zur Mindestrente, dass das doch bestimmte Attraktivität auf Menschen mit einem bestimmten Sicherheitsbedürfnis ausübt.
Sicherheitsbedürfnis ist ja was gerade in der ganzen Gesellschaft sehr wichtig ist. Wir haben eine wirtschaftliche schwierige Lage. Die Sommerbelebung auf dem Arbeitsmarkt bleibt aus. Ist da vielleicht dann auch einfach viel Neid im Spiel, wenn man auf die Beamten schaut, die sich keine Sorgen machen müssen um Job und wirtschaftliche Sicherheit?
Jetzt im Moment ja. Das war also vielleicht noch vor 10 Jahren völlig anders. Das muss man sagen. Wir haben eine ganze Reihe von großen Projekten aufgelegt. Attraktivität des öffentlichen Dienstes steigern. Wie erreicht man junge Leute heute als Arbeitgeber öffentlicher Dienst, um attraktiv zu sein? Da allerdings war die Lage auf dem Arbeitsmarkt insgesamt eine völlig andere. Ne? Junge Absolventinnen und Absolventen hatten wirklich eine sehr große Auswahl, hatten sehr, sehr gute Chancen und da war der öffentliche Dienst jetzt nicht immer unbedingt das Attraktivste. Hat sich jetzt wieder geändert, ist aber tatsächlich eine Wellenbewegung, die wir über die Jahre immer wieder berücksichtigt haben.
Schauen wir mal in die einzelnen Sonderregime rein, Sondersysteme zugunsten der Beamten, die eben diesen Status so attraktiv machen sollen, wie Sie gerade gesagt haben. Beamte kriegen eine Pension, sie kriegen keine Rente, sie sind privat kranken- und pflegeversichert. Warum so viele Sondersysteme? Warum müssen Beamte immer noch eine Extrawurst kriegen?
man muss, glaube ich, mal überlegen, warum ist diese Extrawurst mal eingeführt worden und wie geht man jetzt mit der Extrawurst um? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Bei den Pensionen gilt einfach ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, steht im Grundgesetz, das sogenannte Alimentationsprinzip. Das heißt also, das ist aus ein Merkmal des sogenannten Treueverhältnisses zwischen Beamten und dem Staat eben. Der Beamte hat also dem Staat wirklich seine volle Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen, darf nicht streiken und verschiedenes andere an Rechten, was die Arbeitnehmer selbstverständlich haben. Dafür schuldet aber der Staat dem Beamten die sogenannte lebenslängliche Alimentation. Das heißt also, über das ganze Leben lang hinweg einen bestimmten Lebensstandard. Ob das jetzt, da steht jetzt nicht ausdrücklich im Grundgesetz so drin, hat aber das Bundesverfassungsrichter immer rausgezogen. Das ist eben jetzt so. Ne? Wenn man es so nicht haben will, dann muss man das Grundgesetz ändern. Das ist das eine. Das andere ist die private Krankenversicherung. Das ist das sogenannte Beihilfesystem. Das wiederum ist nicht von der Verfassung abgesegnet. Das hat also das Bundesverfassungsgericht immer gesagt. Ist eine freiwillige Entscheidung der öffentlichen Arbeitgeber, also des Staates, das zu machen. Der Grundgedanke ist einfach der, dass Beamtinnen und Beamte häufig relativ gut ausgebildet sind und vergleichsweise hohe Einkommen haben, jetzt im Verhältnis zu Durchschnittseinkommen der Bevölkerung. Das heißt, auch die Arbeitgeberanteile zur Krankenversicherung werden relativ hoch. Das ist einfach so, dass man kalkuliert, es ist im Grunde eine Prognose, Beamte werden vielleicht weniger krank und das, was ich dann an Beihilfe zahle an die Beamten, die dann nicht gesetzlich krankenversichert sind, ist für mich billiger als die Arbeitgeberanteile für die gesetzlichen Krankenversicherungen. Man muss aber auch immer übersehen, dass natürlich die Beamtinnen und Beamten zur Hälfte sich trotzdem immer noch natürlich privat versichern müssen mit den entsprechenden Kosten.
Dann friemeln wir die Systeme jetzt nochmal kurz auseinander und schauen auf das, was Sie gesagt haben, einfacher zu ändern ist, nämlich die Krankenversicherung. Da könnte man jetzt also sagen, um sozusagen die Beamten in das gesetzliche System einzuführen, in die gesetzlichen Krankenversicherungen, das könnte man einfacher machen und mit einer normalen gesetzlichen Lösung einfach rüberführen.
Das kann man machen. Also da stehen jetzt keine unüberwindbaren rechtlichen Hürden dahinter. Aber man muss natürlich sehen, dass das jetzt kein sehr neuer Gedanke ist. Das ist schon in den letzten 30 Jahren immer wieder diskutiert worden. Es ist auch gerechnet worden. Es ist einfach, man ist immer zu dem Ergebnis gekommen. Man hat natürlich ja die Berechnung, was kosten denn die Beihilfen, die jeweiligen öffentlichen Arbeitgeber, also Bund, Kommunen, Länder, weiß man ja. Und das rechnet man dann gegen die Arbeitgeberanteile, die zu zahlen wäre für die gleichen Beschäftigten. Das ist eine schlichte Rechnung gewesen, weshalb man es bisher nicht gemacht hat.
Weil die Beihilfe tatsächlich, also die Hälfte, die man an Krankenkosten zahlt, vom Staat billiger ist, als wenn man jetzt die Arbeitgeberbeiträge in der Krankenversicherung zahlen würde.
Ja, das ist so. Also ich meine, ich bin ja als Behördenleiter, bin ja selber, habe ich ja Arbeitgeberfunktion. Wenn ich eben sehe, was bei uns das die Einstiegsstellen kosten, das sind also die Leute, die gerade frisch von der Uni kommen, das ist Tarifvertrag, ist das die sogenannte Stufe E13. Da sind wir aber, wenn die ein paar Jahre da sind, sind wir aber bei Arbeitgeberanteilen. Nur bei Arbeitgeberanteilen von 800 bis 1000 Euro im Monat. Rechnen Sie das mal aus, das sind 12.000 Euro, 10.000 bis 12.000 Euro im Jahr, dann produzieren Sie mal Krankenkosten bei der Beihilfe, wo der Staat ja auch nur die Hälfte zahlt. Das heißt, dann müsste im Grunde, damit die Rechnung aufgeht, zugunsten nicht in der gesetzlichen, müsste der gleiche Beschäftigte 24.000 Euro im Jahr Krankenkosten produzieren. Das ist eine Menge.
Und dann schauen wir auf das andere System, die Rente. Frau Baas hat vorgeschlagen, damit die Rentenkasse aufgestockt wird mit den Beiträgen von den Beamten, die ja gut verdienen und so mehr Geld für alle da ist, die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, müsste sie dafür die Verfassung ändern? Hat sie da was übersehen?
Nö, das glaube ich jetzt nicht, dass sie was übersehen hat. Es ist ja ihre Aufgabe als Politikerin, für ihre Auffassung Mehrheiten zu finden. Das ist ja völlig legitim. Es ist auch das natürlich keine sehr neue Diskussion. Vor allen Dingen, es ist ja eine Umstellung, die zieht sich über eine ganze Generation. Österreich hat es ja gemacht. Ne? Das ist ein Prozess gewesen, der sich über Jahrzehnte zog. Das geht nicht von heute auf morgen, weil die Beamtinnen und Beamten, die jetzt im System sind, der Pension, die können sie ja schlecht rausschmeißen. Das heißt, das können sie also nur bei Neueingestellten machen. Und das dauert eben eine ganze Weile. Das ist jetzt, wie gesagt, also ich finde das legitim, dass sie das macht. Aber wie gesagt, ist auch eine periodisch wiederkehrende Diskussion.
Eine wiederkehrende Diskussion, die sinnvoll ist Ihrer Meinung nach oder letztendlich vergebene Liebesmühe?
Also ich finde Diskussionen über die Zukunft des Staates und seine Finanzierbarkeit finde ich immer gut. Und bloß weil man die Diskussion mehrfach geführt hat und daraus nicht die Folgerung gezogen hat, ist es ja vollkommen in Ordnung, diese Diskussion wiederzuführen. Man muss aber eben einfach sehen, warum ist es bisher nicht eingeführt worden, die Beamtinnen und Beamten dann in die gesetzliche Rentenversicherung mit reinzunehmen? Und was heißt das für die zukünftigen Entscheidungen darüber? Ich meine, der Grund ist einfach der, dass der Staat jetzt zunächst mal die nächsten 10, 15, 20 Jahre die Doppelbelastung zu tragen hätte. Das heißt also, er hat die Pensionen zu zahlen an alle die, die jetzt in Pension gehen. Und das ist die Boomer-Generation. Das sind mal richtig viele. Und gleichzeitig muss er aber die Arbeitgeberanteile zahlen zur gesetzlichen Rentenversicherung von all denen, die neu einsteigen. Das spart sich ja der Staat bei den Beamtinnen und Beamten. Als hat er ja keine Arbeitgeberanteile. Da bleibt er also selber liquide. Das heißt, man hat zunächst mal eine Doppelbelastung des Staates. Und zwar eine, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Und zum Zweiten ist es natürlich so, irgendwann flacht diese Doppelbelastung ab, das ist klar. Dann sind eben alle, die in Pensionen gegangen sind, noch als Beamte, sind eben verstorben. Und es sind nur noch die in der gesetzlichen Rentenversicherung dann dabei. Das heißt, dann fließt wirklich der gesetzlichen Rentenversicherung mehr zu. Man muss aber eben auch sagen, dass statistisch Beamtinnen und Beamte, keine Ahnung aus welchen Gründen, aber sie leben einfach länger als die Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, es fließt eben auch länger Rente. Das sind einfach die Gründe, es sind rein finanzielle Gründe, weshalb man es bisher nicht gemacht hat. Es ist genau wie bei der Krankenversicherung, ist ein Rechenspiel. Ich glaube, weniger Ideologie wäre jetzt mal meine Einschätzung.
Das heißt, es wird, wenn wir es versuchen würden, erst mal sehr, sehr viel teurer, bevor es günstiger wird. Und das lohnt sich dann ja, im Zweifel nicht.
Das ist eine gute Frage, ob sich es wirklich in einer Sicht von 30, 40, 50 Jahren lohnt. Es lohnt sich aber erst mal 10, 15 Jahre nicht. Und das, wie gesagt, also da sind 10, 20, 30 Milliarden, davon reden wir nicht. Da reden wir doch von ganz anderen Summen.
Ein weiteres Privileg, was Beamte haben, ist die Unkündbarkeit. Beamte können nur sehr, sehr schwer aus dem Dienst entfernt werden, schwieriger noch als normale Angestellte, normale Arbeitnehmer. Jetzt gibt es Beispiele in der Frankfurter Polizei zum Beispiel von rechtsextremen Chatgruppen und Björn Höcke ist auch ein verbeamteter Lehrer. Da kann man sich natürlich fragen, sollte man vielleicht auf die Unkündbarkeit verzichten, weil man sich im Dienst zu viel erlauben kann und weil man sie dann so schlecht wieder los wird?
Also das ist einfach eher eine Frage, wie man dann handelt in den Fällen, die Sie gerade genannt haben. Dafür gibt es das Disziplinarrecht und das ist ein scharfes Schwert. Das fängt an mit ganz kleinen Maßnahmen wie Verweis, also war jetzt nicht so gut, was du da gemacht hast, kommt dann in die Personalakte und das geht dann eben über Gehaltskürzungen bis Verlust von Pensionsansprüchen bis zu den Entlassung aus dem Dienst. Und das kommt auch gar nicht mal so selten vor. Das muss man wirklich sagen. Und zwar gerade in den Extremismusfällen ist da in der letzten Zeit doch wirklich sehr massiv durchgegriffen worden. Völlig zu Recht, finde ich. Das geht schon. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, jetzt ist ja die Vergleichsgruppe, sind ja da nicht Beschäftigte in der Privatwirtschaft, sondern sind ja dann die Angestellten im öffentlichen Dienst. Da ist mir jetzt auch noch nichts von größeren Kündigungswellen bekannt geworden, weil da stehen sie politisch nicht durch, ne? Wenn sie größere Kündigungen von Angestellten im öffentlichen Dienst machen, das halten sie nicht durch. Also faktisch ist jetzt die Unkündbarkeit von Angestellten im öffentlichen Dienst jetzt nicht wesentlich unterschiedlich von den Beamten.
Jetzt haben wir über einige einzelne Privilegien gesprochen Und ob die gerechtfertigt sind oder nicht. Kann man denn diese einzelnen Privilegien, wenn man jetzt den Beamtenstatus an sich vielleicht erhalten will, aber an bestimmten Stellschrauben drehen will, auch da rauslösen und tatsächlich abschaffen?
Sie können Einzelelemente wegnehmen. Wie gesagt, die Beihilfe können Sie wegnehmen. Also das, was dann dazu führt, dass der Beamte Fakt, also der Sache nach privat versichert ist, können Sie wegnehmen. Sie können die Unkündbarkeit, können Sie nach dem derzeitigen Haltung Bundesverfassungsgericht, können Sie nicht wegnehmen. Und Sie können die Pensionsansprüche, also die lebenslange Versorgung, die können Sie auch nicht wegnehmen. Müssen Sie das Grundgesetz ändern, dann können Sie das alles machen, das ist kein Problem.
Sie haben gerade schon gesprochen über die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, ne? Und dass die in Wellenbewegungen zu- und abnimmt. Jetzt gerade ist der öffentliche Dienst vielleicht besonders attraktiv aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Brauchen wir das Ganze denn dann und ist nicht vielleicht der öffentliche Dienst auch im Angestelltenverhältnis gerade attraktiv genug? Die Mittelstandsunionsvorsitzende Konnemann zum Beispiel hat gesagt, der Staat darf nicht attraktiver sein als Arbeitgeber als der normale Mittelstand.
Also die Frage, wann ist ein Arbeitsplatz attraktiv? Ich glaube, das wird sehr unterschiedlich beantwortet von den jungen Menschen. Das ist gar keine Frage. Die Präferenzen sind sehr unterschiedlich. Die einen wollen viel Geld verdienen, die anderen wollen vernünftige Work-Life-Balance haben. Die meisten wollen interessante Aufgaben haben. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, denn doch von der Handhabung her. Inwieweit der Beamtenstatus wesentlich ist dafür, Personal gewinnen zu können, hängt sehr stark von den Aufgaben ab, um die es geht. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ja verschiedene Ebenen im öffentlichen Dienst, also klassischerweise mittleren, gehobenen und den höheren Dienst. Und der gehobene Dienst, das ist der Rückgrat, das Rückgrat der Verwaltung. Das sind die, die eben handeln, die wesentlichen Entscheidungen vorbereiten. Das sind Leute, die kommen von den Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung. Also ganz, ganz wesentlich, so für gerade für große wirtschaftsrelevante Genehmigungsverfahren. Das sind die, die das in der Praxis machen. Und ich habe, weil wir ein großes Projekt durchgeführt haben für eine Landesregierung, mit verschiedenen Behördenleitern gesprochen und die haben mir gesagt, nee, wir haben also lange, haben wir nicht verbeamtet, muss man in der Ebene auch nicht, aber ich kriege die Leute nicht mehr in Konkurrenz mit anderen und deshalb bin ich wieder dazu übergegangen, sie zu verbeamten, weil das ein Attraktivitätsfaktor ist. Das hängt auch vom Standort ab, das muss man ganz klar sagen. Es gibt hochattraktive Umfelder, Städte, Regionen, wo einfach die Leute auch gerne wohnen. Und es gibt vielleicht Gebiete, ja, wo es ein bisschen schwieriger ist, Leute hinzubekommen. Also das, glaube ich, muss man schon sehr differenziert sehen. Ob es jetzt im Moment wirklich leichter ist für den öffentlichen Dienst, Leute zu bekommen, die nicht beamtet werden, das glaube ich an und für sich jetzt eher nicht, weil das ist doch, glaube ich, eine relativ homogene Gruppe, die sich dann für den öffentlichen Dienst in letzter Konsequenz entscheidet.
Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, damit der Staat als Arbeitgeber attraktiv ist, braucht er schon die Verbeamtung als Argument?
Also, ob er sie wirklich braucht, weiß ich nicht. Das ist jedenfalls in Abwägung oder in der Gesamtschau dessen, was ein Beamter bekommt und was er nicht bekommt. In welcher Position er sich ansonsten befindet, ist das offensichtlich ein Attraktivitätsfaktor. Das muss man klar sagen. Man muss eben auch sehen, dass der Beamtenstatus, wenn man ihn jetzt zum Beispiel vergleicht bei den Absolventen, ich nehme jetzt mal, weil das ist immer noch der große Teil der Beamten im Ministerien, sind eben Juristinnen und Juristen. Oder wenn Sie die Richter nehmen beispielsweise, die alle Jura studiert haben, zwei Staatsexamina gemacht haben. Und wenn ich mir angucke, was bekommt so ein Richter, in den meisten Bundesländern gibt auch welche, die zahlen besser, bis er so 35, 40 ist, dann sind sie so bei 50.000, 60.000 Euro brutto im Jahr. Gehen Sie in eine der großen Rechtsanwaltskanzleien als Anfänger, da sind Sie aber beim Dreifachen, aber ganz locker. Und die Anforderungen an die Noten im öffentlichen Dienst sind sehr hoch nach wie vor. Das heißt, da kann der Staat auf diesem Markt von hochqualifizierten Absolvierenden, kann der Staat nur punkten, ganz einfach mit anderem als dem Gehalt.
In der Sozialreformdebatte heißt es ja zurzeit, man müsse der ganzen Bevölkerung etwas zumuten. Beamte sind jetzt bislang nicht in unseren Sozialsystemen drin, müssen die aber vielleicht jetzt auch mal etwas beitragen zu den Reformen, etwas abgeben? Wie würden Sie das sehen?
Also unter dem sehr abstrakten Begriff Gerechtigkeit würde ich das auch sehen, dass wenn der Bevölkerung, die in den sozialen Sicherungssystemen sind, Einbußen zugemutet werden, dann sollte es auch bei den Beamten gemacht werden. Und ich halte dafür jetzt auch die Hürden für nicht unüberwindlich. Ich meine, Sie sehen, haben es ja vielleicht gelesen, dass Nordrhein-Westfalen jetzt den Weg gehen will, bei der Beihilfe die Ehegatten von und Partnerinnen und Partner von Beamten, die nicht beschäftigt sind, einen Eigenbeitrag zuzumuten, um weiterhin von der Beihilfe profitieren zu können. Das ist ja das, was in der gesetzlichen Krankenversicherung auch eingeführt wird, dass nicht beschäftigte Ehegatten, die bisher eben kostenfrei mitversichert waren, jetzt, ich glaube, 3,7%, auch der Arbeitgeberanteil, bezahlen sollen. Und wenn das auch auf die Beamten übertragen wird, dann ist das sicher möglich.
Wir haben jetzt viel geschaut darauf, was die Beamten bekommen, was sie vielleicht nicht mehr bekommen sollten und was man ihnen aber vielleicht auch als Privileg nicht nehmen kann. Wir schauen jetzt mal auf die andere Seite, was die besonderen Aufgaben von Beamten sind. Für die Forderung von Carsten Linnemann, die Anzahl der Beamten auf das Nötigste zu verringern, ist da vielleicht ja auch der Schlüssel. Was macht die Arbeit von Beamten so besonders? Was sind das für Aufgaben, die die machen?
Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt im Grundgesetz einen Artikel, da steht drin, dass bestimmte Kernaufgaben des Staates durch Menschen erfüllt werden sollen, die in einem besonderen Verhältnis zum Staat sind. Darunter versteht man üblicherweise Beamte. Das ist aber schon ein sehr, sehr kleiner Kern. Ne? Das sind also vor allen Dingen Polizisten und solche hoheitlichen Funktionen. Das müssen Beamte sein. Das steht so im Grundgesetz drin. Vieles weitere muss jetzt nicht zwingend Beamter sein. Also ich müsste nicht Beamter sein. Gibt gar keinen Grund dafür, muss man sagen. Und das trifft auf ganz, ganz viele weitere Beamte zu. Die können sie genauso gut im Angestelltenverhältnis beschäftigen. Ich glaube, das ist auch völlig eindeutig. Das wird auch niemand bestreiten.
Der sächsische Kulturminister Konrad Clemens von der CDU, der will zum Beispiel die Lehrerverbeamtung abschaffen. Und das ist ja so eine Gruppe, die gemeinhin noch verbeamtet ist und relativ groß ist auch tatsächlich. Wir haben knapp 2 Millionen Beamte in Deutschland, ein Drittel davon etwa sind Lehrer. Die könnte man jetzt also in Angestelltenverhältnisse nur noch anstellen. Würden Sie das als für sinnvoll erachten?
Also, ob das sinnvoll ist oder nicht, das muss ich nicht beantworten. Das muss die Politik beantworten und ich gönne allen Lehrerinnen und Lehrern Beamtenstatus. Wenn man es abschafft, weil das hat einfach, die haben die letzten Jahre gezeigt, dann müssen es alle Länder, und daran ist es immer gescheitert, gleichzeitig abschaffen. Weil viele Länder haben es ja nicht mehr gemacht. Berlin zum Beispiel hat es nicht mehr gemacht und auch andere Bundesländer ziemlich lange. Mit der Folge, dass junge Absolvierende von Universitäten und pädagogischen Hochschulen, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollten, dann in die Länder gegangen sind, wo sie eben beamtet wurden. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Länder dann auch wieder angefangen haben zu verbeamten, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig waren auf dem Arbeitsmarkt. Das muss man einfach sehen. Also das klappt nur, wenn alle Länder wirklich gleichzeitig darauf verzichten zu verbeamten. Und wenn ich die Diskussion richtig verfolgt habe, ist das offensichtlich nicht der Fall.
Wir haben über die hoheitlichen Aufgaben gesprochen, die Beamte erfüllen müssen. Eine andere Sache, die Beamte erfüllen müssen, ist ja die besondere Loyalitätspflicht der Beamten zum Staat. Ist das eigentlich noch ein zeitgemäßes Konzept, dieser Gedanke von der Loyalität des Beamten zum Staat, der irgendwie darüber hinausgeht, was ein normaler Bürger so zum Staat für Loyalität hat?
Ja, finde ich jetzt schon. Also wenn Sie als Beamter in Anspruch nehmen, besonderen Schutz und Fürsorge durch den Staat, eben lebenslange Versorgung und so weiter, dann müssen Sie gegenüber diesem Arbeitgeber einfach auch loyal sein. Also ich finde, das bedingt sich doch sehr stark.
Ein ganz interessanter Gedanke dazu, fand ich, war von Wirtschaftsprofessor Jochen Zimmermann von der Uni Bremen in der Zeitung Die Welt zu lesen, nämlich. Der sagte, diese Loyalitätspflicht, das schafft eigentlich eine verlängerte politische Befehlskette, und die Beamten sind dadurch einfach leichter zu instrumentalisieren, sozusagen, von der Politik.
Dazu kann ich wenig sagen, weil ich den Gedanken nicht verstehe. Denn die Weisungsgebundenheit des Beamten ist jetzt, dient nicht dazu, dass Politik Beschäftigte instrumentalisiert, sondern das ist durchs Grundgesetz vorgegeben und das ist einfach ein Element des Demokratieprinzips. Das Demokratieprinzip sagt, Parlament wird vom Volk gewählt. Parlament bestellt die Regierung. Die Regierungsspitzen müssen den mittelbaren Willen des Volkes, der durch die Wahl zum Ausdruck gekommen sind, auch tatsächlich durchsetzen können. Und darum sind eben jeweils die Vorgesetzten weisungsbefugt gegenüber den Beamten. Das hat jetzt nichts mit der Durchsetzung von politischen Loyalitäten zu tun, sondern es geht einfach darum, dass tatsächlich dem Willen des Volkes bei der Wahl Rechnung getragen werden kann. Eine andere Frage ist jetzt, wenn dieser Wille sich, wie es ja durchaus vorkommen kann, dieser politische Wille, vielleicht in Handlungen äußern würde, die vielleicht nicht so ganz unbedingt von vornherein auf den ersten Blick mit der Rechtsordnung in Einklang stehen, dann muss der Beamte das sogar verweigern, die Weisung. Muss er sagen, nee, mache ich nicht. Also sogenannte Remonstration. Dann muss er also schreiben, nein, das halte ich für rechtswidrig, das mache ich nicht. Ansonsten ist ja jedem Beamten seine politische Meinung völlig unbenommen. Das war es auch schon immer. Und ich glaube, in jedem Ministerium, gerade wegen der Unkündbarkeit, gibt es auch Menschen, die eine definitiv andere Parteizugehörigkeit haben als jetzt die Hausspitze. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu anderen Ländern. Wir haben ganz, ganz viele Länder, die mit dem Hire-Fire-Prinzip arbeiten im öffentlichen Dienst. Neue Regierung, alle rausschmeißen im öffentlichen Dienst. Das heißt, und alle wieder neu einstellen. Das sind keine sehr stabilen politischen Systeme, das muss man ganz einfach sagen.
Das heißt, dadurch, dass die Beamten loyalitätsverpflichtet sind einerseits, aber auch schwieriger zu kündigen andererseits, würden Sie sagen, ist es sogar demokratischer, als wenn ich Angestellte habe, die ich wieder entlassen kann?
Also der Beamte hat eine stärkere Stellung, ja.
Sie haben gerade schon andere Systeme angesprochen. Beamte sind ja durchaus ein Spezialfall. So viele Sondersysteme wie hier gibt es kaum woanders. Ist dieser Beamtenstatus eine deutsche Marotte eigentlich?
Ob das eine Marotte ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich arbeite ja doch sehr, sehr viel international, auch für andere Regierungen, war 10 Jahre UN-Berater. Also dass die deutsche Verwaltung, die ist nach wie vor, man mag es kaum glauben im eigenen Land, ist tatsächlich ein Maßstab nach wie vor im Weltmaßstab und wird auch als solcher wahrgenommen. Das heißt also, es ist eine Besonderheit, aber es ist eine Besonderheit, die einfach tatsächlich auch das politische System, das Verwaltungssystem, und zwar auch für die Wirtschaft. Ich meine, die Wirtschaft braucht die Verwaltung. Das ist eben auch so, ne? Stabilisiert hat. Das ist einer der Kernelemente. Man hätte es sicherlich auch anders bauen können. Wenn man jetzt nochmal völlig neu bauen würde, würde man es vielleicht anders bauen. Aber es ist eben eine sehr alte Einrichtung, die sich bewährt hat, sagen wir mal, für die Stabilität des Staatswesens. Es gibt übrigens einen schönen Satz, den habe ich gerade wieder letzte Woche gehört von einem sehr hochrangigen Ministerialbeamten, der aber auch nicht neu ist, sondern sehr häufig. Es ist egal, wer unter mir Minister ist. Das ist eben so, ne? Der Apparat erfüllt seine Aufgaben und der politische Wille, der muss eben in einer Weise vorgetragen werden, auch gegenüber den Beamtinnen und Beamten, dass er zu ihren Aufgaben passt. Das heißt also, man kann, das ist Vor- und Nachteil gleichzeitig, man kann das politische Ruder nicht so schnell rumreißen, wenn man dafür die Verwaltung braucht.
Und abschließend, wir haben eben darüber gesprochen, es soll weniger Beamte geben oder vielleicht weniger Privilegien. Ist die Regierung da denn gerade unfair gegenüber ihren Staatsdienern?
Das sehe ich eigentlich nicht. Die Politik ist dafür gewählt, politische Entscheidungen vorzubereiten, zu kommunizieren und zu treffen. Und wer sich für ein Beamtenverhältnis entscheidet, der weiß auch, dass er in einer besonderen Beziehung zum Staat steht, dass die Entscheidungen in der Staatsspitze, der Regierungsspitze auf der Grundlage eines demokratisch gebildeten Willens getroffen werden. Und dass die dann eben entsprechend umzusetzen und hinzunehmen sind, das liegt einfach in der Logik des Status.
Sind Beamte zu teuer für einen modernen Staat? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Jan Zico vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Dankeschön, Herr Zico.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.